Die Schrödinger-Gleichung in allgemeiner Form steht nochmal hier. Wir verwenden jetzt eine Wellenfunktion Psi, die man in Kugelkoordinaten ausdrückt, also R, Theta und Phi. Da wir aber als Modell annehmen, dass wir ein Teilchen haben, was sich auf einer Kugeloberfläche bewegt, ist R automatisch R0. Das Potenzial für R größer R0 ist unendlich hoch, das Potenzial für R kleiner R0 ist unendlich hoch. Das heißt, das Teilchen kann nur auf der Kugeloberfläche sein und deswegen wird diese Wellenfunktion Psi zu einer Funktion Y, die nur von Theta und Phi abhängt, weil R automatisch festliegt. Dann können wir das Ganze in Kugelkoordinaten formulieren. Wir brauchen den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten, das ist ein länglicher Ausdruck, deswegen habe ich ihn heute nicht mehr hingeschrieben, aber wir können die Schrödinger-Gleichung lösen und finden, dass die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator eben diese Kugelflächenfunktion Y von Theta und Phi sind und wir sehen, dass sie von zwei Quantenzahlen L und ML abhängen. Nochmal zur Erinnerung, ich werde vielleicht später nochmal darauf zurückkommen. Tatsächlich ist es so, dass diese Kugelflächenfunktion, die Sie tabelliert finden, diese Ys, ein Produkt einer Funktion Theta, die nur von Theta abhängt und einer Funktion Phi, die nur von Phi abhängt, sind. Wenn man diesen Hamilton-Operator auf die Kugelflächenfunktion anwendet, dann bekomme ich Energieeigenwert mal Kugelflächenfunktion und Sie sehen, dieser Energieeigenwert ist h quer Quadrat durch 2 mal das Trägheitsmoment mal L plus 1, wobei L eine Quantenzahl ist, die von 0 über 1, 2 und so weiter laufen kann. Wenn wir jetzt von starren Rotatoren und Drehimpulsen sprechen, interessieren wir uns natürlich auch für den Drehimpuls. Und der erste Operator, den wir anwenden können, ist der Operator L Quadrat. Der steht hier oben. L Quadrat ist der Operator zu observable Betragsquadrat des Drehimpulses, also die Länge des Vektors zum Quadrat. Und die Lösung dieser Eigenwertgleichung zeigt, dass wieder die Kugelflächenfunktion, die Eigenfunktion zu diesem Operator sind und die Eigenwerte sind h quer Quadrat L mal L plus 1. Das ist für das Quadrat des Drehimpulses. Wenn Sie wissen wollen, was sich für den Betrag des Drehimpulses ergibt, müssen Sie diesen Eigenwert unter die Wurzel schreiben und da bekommen Sie als mögliche Ergebnisse für die Messung des Betrags des Drehimpuls h quer mal Wurzel L mal L plus 1, wobei L eben 0, 1, 2, 3 und so weiter sein kann. Sie wissen, dass der Drehimpuls ein Vektor ist, das heißt, Sie könnten sich auch für eine Komponente interessieren, zum Beispiel für LZ. Dann können Sie den Operator LZ anwenden, können die Eigenwertgleichung aufschreiben. Sie sehen, wieder sind die Kugelflächenfunktionen Eigenfunktionen zu diesem Operator LZ. Die Eigenwerte sind MLH quer. ML ist eine Quantenzahl, die von minus L über minus L plus 1 bis plus L läuft. Und damit haben Sie die Länge des Vektors und die Z-Komponente des Vektors durch die Quantenzahlen ML und L beschrieben. Hier unten habe ich nochmal hingeschrieben, dass Sie natürlich eigentlich gerne LX, LY und LZ hätten, aber LX und LY vertauschen nicht, genauso vertauscht keine der drei Komponenten mit einer anderen. Dementsprechend können Sie daraus ableiten, dass Ihre Wellenbeschreibung es Ihnen nicht ermöglicht, gleichzeitig scharf vorherzusehen, was die Komponenten LX, LY und LZ sind, sondern man einigt sich eben darauf, dass man eine Komponente, und die nennt man dann per Definition einfach die Z-Komponente bestimmt und eben den Betrag des Drehimpulses. Das würde ich Ihnen auch nochmal an einem Bildchen zeigen. Hier ist das Beispiel für L gleich 2 aufgezeigt. Wenn Sie L gleich 2 setzen, dann wissen Sie, was der Betrag des Drehimpulses ist, nämlich h quer mal Wurzel 2 mal 3, also Wurzel 6. Wurzel 6 ist ungefähr 2,449 und dementsprechend sind diese Drehimpulsvektoren alle 2,449 h quer lang. Das heißt, Dieser schwarze Kreisbogen soll Ihnen suggerieren, irgendwo auf diesem Kreisbogen müssen in der zweidimensionalen Darstellung die Spitzen des Drehimpulsvektors liegen. Sie können noch mehr sagen. Sie können mich was über die Z-Komponente sagen. Die Z-Komponente, für die finden Sie nur die Werte mlh quer, wobei ml von minus l bis plus l läuft. In unserem Beispiel hier, l gleich 2, kann also ml von minus 2 über minus 1 bis 2 laufen. Und damit sehen Sie, haben wir eine räumliche Quantisierung. Der Drehimpulsvektor kann für die Z-Komponente nur diese 5 verschiedenen Möglichkeiten annehmen. Der Betrag ist klar, die Z-Komponente ist klar, x und y sind dann nicht mehr so klar. Deswegen finden viele Leute diese Darstellung attraktiv, die eben sagt, okay, die Spitze meines Drehimpulsvektors muss für l gleich 2, ml gleich 2 irgendwo auf diesem Rand hier liegen. Oder zum Beispiel für L gleich 2, ML gleich minus 2 irgendwo auf diesem Rand hier liegen. Wir hatten gesehen, die Energieeigenwerte hängen nur von L ab. Das heißt, all diese Drehimpulse hier haben die gleiche Energie. Die haben nämlich alle L gleich 2 und damit eine Energie von H quer Quadrat durch 2 mal das Trägheitsmoment mal 6. Daraus folgt, dass wir hier entartete Zustände haben. Entartet hieß, dass wir verschiedene Zustände für die gleichen Energieeigenwerte finden. Also hier sind es tatsächlich 5 Zustände, nämlich die für ml gleich 2, 1, 0, minus 1 und minus 2, die alle die gleiche Energie h quer Quadrat durch 2 Theta mal l plus 1 mit l gleich 2 haben. Im Allgemeinen sind die Drehimpuls-Energieniveaus 2 mal L plus 1 fach entartet. Wir können kurz den Test machen. 2 mal L plus 1 für L gleich 2 gibt 5. Also hier würde diese Formel auf jeden Fall stimmen. Was jetzt ein bisschen kurz gekommen ist, ist, wie sehen eigentlich diese YLMLs aus, diese Kugelflächenfunktionen? Und ich habe als Beispiel hier nochmal die Kugelflächenfunktion y2 minus 2 von Theta und Phi aufgeschrieben. Das haben Sie auch schon irgendwo in Ihrem Auftrieb stehen. Da gibt es zunächst mal einen Normierungsfaktor hier vorne und dann sehen Sie die Behauptung, dass nämlich die yls mls als Produkt von einer Funktion, die nur von Theta und einer Funktion, die nur von Phi abhängt, würde in dem Fall zumindest stimmen, weil wir eine Funktion haben, die nur von Theta abhängt, nämlich Sinus Quadrat Theta, und eine Funktion, die nur von Phi abhängt, nämlich e hoch minus 2 i Phi. Da sehen Sie auch, dass die Funktionen ylml im Allgemeinen komplex sind, was uns aber in der Quantenmechanik nicht weiter stört. Gut, ich hatte Drehimpulseigenwerte, räumliche Quantisierung, Entartung, Kugelflächenfunktion. Ich glaube, das Wesentliche habe ich gesagt, jetzt haben Sie Fragen dazu. Ja, bitte. Okay, die Frage beschäftigt sich im Wesentlichen damit, dass die Verwirrung entsteht, wie kann ein Eigenwert 0 sein, glaube ich. Kann ich das so zusammenfassen? Ich würde mal versuchen, es aufzuschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Also Sie sagen, wie die Kugelflächenfunktion y00 aussieht. Sie haben sich sogar den Faktor gemerkt, den habe ich mir nicht gemerkt. Ich weiß nur, dass die Kugelflächenfunktion yl gleich 0, ml gleich 0 nicht von Theta und Phi abhängt, sondern eine Konstante ist. Und Sie sagen mir nochmal die Konstante, bitte. Eins durch 4 Pi hoch ein halb. So, und jetzt sagen Sie völlig richtig, ich kann mir jetzt überlegen, was gibt h auf y00. Das können Sie rechnen oder Sie können es einfach sofort ablesen. Denn h auf yllml gibt h quer Quadrat durch 2 Theta l mal l plus 1. Das heißt, ich kann es ja mal eben hinschreiben. Also da würde stehen h quer Quadrat durch 2 Theta l mal l plus 1 y00. Jetzt weiß ich, dass L 0 ist und deswegen steht da H auf Y00 gibt 0 mal Y00. Und das ist nicht so furchtbar schlimm, weil Das bedeutet, dass das hier der Energieeigenwert E für L gleich 0 ist. Das heißt, wenn Sie den Energieeigenwert eines quantenmechanischen Drehimpulses mit L gleich 0 messen, dann ist der 0. Und das ist in Ordnung, da braucht man nichts zu sagen. Und jetzt fragen Sie sich, wie kann das sein, dass das rechnerisch rauskommt? Also ich gebe Ihnen einfach ein komisches Beispiel, ohne dass jetzt irgendwie, Sie erinnern sich, da gab es ja, wenn Sie den Hamilton-Operator ausschreiben, also diesen Laplace-Operator, da steht dann sowas wie 1 durch Sinus Theta, d nach d Theta und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Auf jeden Fall stehen da Differentialoperatoren d nach d Theta und d nach d Phi dran. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel den Operator d nach d Theta hier drauf anwenden, dann sehen Sie, kommt da 0 raus, weil die Ableitung nach Theta von etwas, was nicht von Theta abhängt, eben 0 ergibt. Also ohne es jetzt explizit gerechnet zu haben, glaube ich, kann man sich zumindest plausibel machen, dass da 0 rauskommen könnte. Und es ist auch nicht schlimm, weil Sie natürlich eine Observable haben, die Energie, die durchaus in der Messung auch mal 0 ergeben kann. Und dann kann eben ein Eigenwert auch mal 0 sein. Und die grafische Darstellung der YLML ist nicht ganz einfach, weil die im Allgemeinen komplex sind. Deswegen sieht man oft Darstellungen der YLMLs in Form von Linearkombinationen. Ich zeige Ihnen, was ich damit meine. Was man oft sieht, sind oft Linearkombinationen. Der YLML. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel die Linearkombination, die man PX nennt. Und PX hätte irgendeinen Vorfaktor, sowas wie 1 durch Wurzel 2. Und dann kombiniere ich Y11 plus Y1 minus 1. Wie die Y11 und Y1 minus 1 aussehen, habe ich Ihnen schon mal aufgeschrieben. Und der Trick ist jetzt, dass ich durch die Addition dieser beiden Kugelflächenfunktionen eine Funktion rausbekomme, die reell ist. Und reelle Funktionen sind viel, viel einfacher darzustellen. Genauso gut könnte ich zum Beispiel PY darstellen als 1 durch Wurzel 2 Y11 minus Y1 minus 1 oder PZ als Y10. Und die PX, PY, PZ als Linearkombination von Kugelflächenfunktionen sind reell. So, jetzt habe ich eine reelle Funktion, die von Winkeln Theta und Phi abhängt. Auch nicht so einfach, das darzustellen. Ich zeige Ihnen mal, wie wir das gemacht hatten bei der Funktion Phi von Phi, die nur von Phi abhing. Da hatten wir irgendwie so einen Kreis gemalt, haben gesagt, okay, wenn sich jetzt Phi ändert, dann sehe ich hier so eine oszillierende Wellenfunktion. Das war die Darstellung für die Abhängigkeit nur von Phi. Jetzt brauche ich eine Darstellung der Abhängigkeit von Theta und Phi. Und die Idee ist jetzt die folgende. Das Gedankenexperiment ist, man stellt sich in die Mitte des Koordinatensystems, in den Ursprung. Und jetzt kann ich Theta bilden. Theta 0 wäre senkrecht nach oben. Theta 20 Grad, muss man ein bisschen vorsichtig sein, sagen wir Theta 90 Grad, wäre hier. Theta 180 Grad hier. Und wir haben dann Phi, was von 0 Grad über 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad dreht. Das heißt, Sie können jetzt den Funktionswert für ein Paar Theta und Phi darstellen, oder Sie können erstmal dieses Theta und Phi darstellen, indem Sie einfach eine bestimmte Richtung zeigen. Jetzt sind Theta und Phi definiert. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie stelle ich jetzt in diese Richtung den Funktionswert dar? Die Funktionswerte sind jetzt reell, weil ich diese Linearkombination verwende. Und jetzt stelle ich diesen reellen Wert einfach dar als Abstand vom Ursprung. Das heißt, wenn der Wert klein ist, trage ich jetzt den Punkt nahe am Ursprung ein, aber in diese Richtung gedeutet. Wenn der Funktionswert groß ist, trage ich was ein, was weit weg ist vom Ursprung. Okay. Und diese Art von Darstellung, die hatten wir das letzte Mal uns schon angeguckt, die sah so aus. Und jetzt können wir uns zum Beispiel mal hier dieses PZ angucken. Nur einfach, um zu verstehen, was das bedeutet. PZ steht hier, das ist Y10. Und PZ ist so gemacht, dass sie für Theta gleich 90 Grad hier den Funktionswert 0 haben. Deswegen ist dieses Konstrukt, was man da an der Tafel sieht, bei Theta gleich 0 auch so eingeschnürt. Dort ist der Funktionswert 0. Für Theta gleich 0 Grad sehen Sie einen sehr großen Funktionswert. Deswegen ist der Nordpol so weit oben. Und für Theta gleich 180 Grad sehen Sie auch einen großen Funktionswert. Deswegen sieht man das nach unten. Achtung, Transferfrage. Wie ist denn die Abhängigkeit von Phi? Wie ändert sich denn der Funktionswert, wenn ich zum Beispiel für Theta gleich 20 Grad jetzt das Phi variiere? Ja, bitte? Es ändert sich gar nicht, genau. Also es wäre irgendwie rotationssymmetrisch um die Z-Achse. Und das würde mit Ihrem Aufzeichnen übereinstimmen. Die Funktion y10, die Sie hier sehen, hängt nicht von Phi ab. Weil Sie, egal wohin Sie gucken, bei welchem Phi-Wert auch immer, finden Sie immer den gleichen Funktionswert. Aber die Funktion hängt sehr wohl von Theta ab. Das habe ich ja gerade eben versucht zu erklären. Gucken wir uns vielleicht noch dxy an als Beispiel. Da sehen Sie das genaue Gegenteil. Dort sehen Sie eben, dass wenn Sie den Winkel Phi variieren, dann finden Sie eben zum Beispiel in diese Richtung einen sehr kleinen Funktionswert, gehen 45 Grad weiter, dort finden Sie einen sehr großen Funktionswert und so weiter. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass Sie hier in diesen Bildern keinerlei Information über die radiale Abhängigkeit haben. Also, die sehen ja irgendwie so aus wie Orbitale. Und hier drin können Sie aber, also Sie können hier nicht ablesen, irgendwas über Aufenthaltswahrscheinlichkeiten des Teilchens in Abhängigkeit vom Abstand zum Ursprung, sondern der Abstand vom Ursprung hier zum Beispiel oder auch hier kodiert den Funktionswert in Abhängigkeit von Theta und Phi. Das ist keine so große Überraschung, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, weil ich ja hier Funktionen beschreibe, die nur von Theta und Phi abhängen. Wenn wir uns aber nachher Atome oder Moleküle angucken, dann kommt natürlich auch noch eine Radialabhängigkeit dazu, die aber hier noch nicht aufgetaucht ist. Die Frage war, wie kann es sein, dass Lx und Ly nicht gleichzeitig scharf bestimmt sein können? Also zunächst mal würde ich versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass es grundsätzlich möglich ist in der Quantenmechanik, dass Sie zwei Operatoren zu zwei Observablen haben, die nicht den gleichen Satz von Eigenfunktionen haben. Das ist jetzt sehr abstrakt gesagt. Also ich gehe am liebsten nochmal zu meinem Beispiel Impuls und Ort. Sie können sich eine Wellenfunktion basteln, die einen genau definierten Impuls hat. Das ist ein unendlicher Sinuszug. Dieser, also das wäre die Funktion zum Beispiel e hoch i kx, da wissen Sie genau, hat den Impuls h quer k. Top. Aber Sie wissen über den Ort nichts, weil die Aufenthaltswahrscheinlichkeit überall gleich groß ist. Sie könnten sich jetzt auch ein Wellenpaket konstruieren, bei dem Sie eine Wellenfunktion haben, die überall null ist, nur an einer Stelle irgendeinen Peak hat. Dann wissen Sie, dann ist meine Aufenthaltswahrscheinlichkeit an dieser Stelle sehr groß und überall sonst null. Wenn Sie jetzt aber analysieren, was für ein Impuls steckt da drin, kommen Sie nicht sehr viel weiter, weil alle möglichen Impulse da drin stecken, weil es eine Überlagerung von allen möglichen Wellen ist. Das heißt, Ort und Impuls sind nicht gleichzeitig scharf bestimmbar. Okay. Und jetzt ist ein weiteres Pärchen, was dieser Heisenbergschen Unschärferelation unterliegt, ist zum Beispiel Lx und Ly. Sie finden keine Eigenfunktion, die gleichzeitig Eigenfunktion zu Lx und gleichzeitig Eigenfunktion zu Ly ist. Und deswegen können Sie Ihre Wellenfunktion entweder ausdrücken als eine Superposition der Eigenfunktion von Lx, dann wissen Sie genau, wie die Lx aussehen, oder der Y. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Und deswegen können Sie sich eine Wellenfunktion konstruieren, bei der Sie genau wissen, was für Lx rauskommt. Es ist aber im Raum der Eigenfunktion von Ly eine Superposition von vielen verschiedenen Ys und deswegen können Sie im Vorfeld nicht wissen, was Sie für Ly messen werden. Sie wissen nur, dass Sie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit irgendwelche verschiedenen Werte messen. Ich zeige Ihnen mal einfach als Vorgriff ein Experiment, was sehr berühmt ist. Sie sehen, es ist ein ziemlicher Vorgriff. So. Das könnte vielleicht helfen. Das ist das berühmte Experiment von Stern und Gerlach, was wir, wie gesagt, noch ausführlich besprechen werden. Und Sie haben hier eine Anordnung von drei hintereinander geführten Messungen. Und zwar messen Sie da den Spin eines Atoms. Und Sie sehen, Sie können den Drehimpuls hier in der Z-Richtung messen und bekommen zwei Möglichkeiten, nämlich einmal eine Z-Komponente von, was weiß ich, minus ein halb und eine Z-Komponente von plus ein halb. Dann können Sie den Drehimpuls in die X-Richtung, also senkrecht dazu messen, und dann bekommen Sie wieder zwei Möglichkeiten, nämlich X-Richtung minus ein halb und X-Richtung plus ein halb. Und jetzt kommt der spannende Effekt, den Sie in diesem Experiment sehen. Sie haben sich hier für die Teilchen entschieden, die eine Z-Komponente von plus ein halb im Drehimpuls hatten. Jetzt messen Sie die X-Komponente und entscheiden sich für die in X-Richtung den Drehimpuls plus ein halb hatte. Und jetzt würden Sie klassisch erwarten, okay, jetzt weiß ich alles über dieses Teilchen. Ich habe die Z-Komponente gemessen, plus ein halb, und die X-Komponente gemessen, plus ein halb. Jetzt habe ich ja beides scharf bestimmt. Das geht aber gar nicht. Und das sehen Sie auch sofort, wenn Sie jetzt nochmal zur Sicherheit nochmal Z bestimmen, sehen Sie jetzt wieder beide Möglichkeiten mit minus ein halb und plus ein halb, obwohl Sie hier ja nur die plus ein halb ausgesucht hatten. Und das liegt daran, dass Sie durch die Messung in X-Richtung den Drehimpuls in Z-Richtung wieder unscharf machen. Wie gesagt, ich würde dieses Experiment auch nochmal 45 Minuten lang mit Ihnen diskutieren, aber Sie könnten an dieser Stelle sich einfach mal vielleicht merken, es gibt ein einfaches oder es gibt ein bekanntes Experiment, das Stern-Gerlach-Experiment, was experimentell nachweist, dass wir nicht zwei Komponenten des Drehimpulses gleichzeitig scharf bestimmen können. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Ihre Frage beantwortete. Vielleicht war die Antwort auf Ihre Frage auch einfach, woher weiß ich, ob ich beide Komponenten gleichzeitig scharf bestimmen kann? Und dann ist meine Antwort, das weiß ich aus dem Kommutator. Wenn der Kommutator zweier Operationen ungleich 0 ist, dann kann ich nicht beide Observable gleichzeitig scharf bestimmen. Okay, also ist die Frage des Kommutators. Dann kann ich Ihnen doch nochmal eine Antwort geben. Also, Kommutator A, B ist einfach nur eine abkürzende Schreibweise. Und es bedeutet, was passiert, wenn ich zunächst, oder was ist der Unterschied zwischen, ich wende erst den Kommutator B und dann den Kommutator A an, zu ich wende erst den Kommutator A an und dann den Kommutator B an. Das ist einfach diese Abkürzung. Und die Merkregel ist jetzt, wenn es egal ist, in welcher Reihenfolge ich diese beiden Operatoren anwende, wenn also der Kommutator 0 ist, also eine Differenz gibt dann 0, wenn das und das gleich ist, wenn das keine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge ich die Operatoren anwende, dann kann ich die zugehörigen Observablen beide scharf bestimmen. Wenn aber hier was ungleich 0 rauskommt, wenn es also auf die Reihenfolge der Anwendung der Operatoren ankommt, dann kann ich die beiden Observablen nicht gleichzeitig scharf bestimmen. Und wenn Sie jetzt das hier für Lx und Ly ausrechnen, kommt was raus, was ungleich 0 ist. Und daraus können Sie sofort schließen, okay, ich kann Lx und Ly nicht gleichzeitig scharf bestimmen. Das wäre die, ich glaube, das wäre das, was man sich zu Kommutatoren merken muss. Ja, bitte. Die Frage war, wie kommen die Linearkombinationen zustande? Und Sie meinen diese hier. Die Linearkombinationen hier sind einfach so gewählt, dass die Px, Py, Pz reell sind. Das ist einfach nur, damit man es besser darstellen kann. Und es ist noch ein bisschen geschickter gewählt. Das spielt für uns jetzt keine Riesenrolle, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Die Px, Py und Pz sind trotzdem noch orthogonal. Aber das ist eigentlich nicht so wichtig, sondern wichtiger ist mir, dass Sie verstehen, dass man Kugelflächenfunktionen als Abhängigkeit von Theta und Phi bilden kann und dass die irgendwie so aussehen. Und um korrekt zu sein, kann ich zwar das y1, 0 malen, nämlich das hier, aber ich kann eigentlich ein y1, 1 nicht malen, weil das eine komplexe Funktion ist. Das heißt, ich müsste jetzt für jede Richtung Theta, Phi, müsste ich ein Real- und ein Imaginärteil angeben. Und also ich finde diese Darstellung schon ziemlich komplex. Ja? Und wenn ich jetzt eben noch tatsächlich Real- und Imaginärteil darstellen müsste, würde ich ins Schwimmen kommen. Und deswegen ist eine Vereinfachung, okay, ich stelle nicht die y1, 1 dar, sondern ich stelle die Summe dieser beiden dar und das ist reell und dann kann ich mir sowas bilden. Und wir kommen darauf, so werden auch die Atomorbitale gebildet. Ah, die Frage drückte subtil eine Unzufriedenheit mit meiner Notation aus. Da muss ich leider zustimmen. Ich hatte irgendwann mal versprochen, dass ich Operatoren immer mit einem Dach kennzeichnen würde. Das habe ich hier nicht besonders gut durchgehalten. Ich versuche es nochmal in Ordnung zu bringen. Wir haben die observable Drehimpuls, L. Dieser observable Drehimpuls ist ein Vektor, das heißt, er hat die Komponenten Lx, Ly und Lz. Und wenn ich wissen möchte, ob ich die Observablen Lx und Ly gleichzeitig scharf bestimmen kann, muss ich wissen, ob die zugehörigen Operatoren vertauschen. Und der zur Observable Lx zugehörige Operator heißt der Einfachheit halber auch Lx, sollte aber hier als Operator ein Dach bekommen. Und wenn der Kommutator der Operatoren ungleich 0 ist, dann kann ich die Observablen, die dazugehören, nicht gleichzeitig scharf bestimmen. So, glaube ich, würde ich es gut finden. Ja, bitte? Ja, wie kann man sich einen Eigenwert eines Drehimpulses vorstellen? Das ist eine ziemlich gute Frage. Zunächst mal die ganze Mathematik weggelassen. Wir befinden uns in der Quantenmechanik und Quanten kommt von Quantisierung. Das Quantisierung sagt, wir können nicht jeden beliebigen Wert finden. Oder mit anderen Worten, wenn Sie ein Objekt haben, dessen Drehimpuls Sie messen, dann können Sie nicht jeden beliebigen Drehimpulswert finden, sondern nur ganz bestimmte. Und die quantenmechanische Regel lautet jetzt, okay, Sie rechnen sich die Eigenwerte zum Drehimpulsoperator aus und diese Eigenwerte sind die Liste derjenigen Werte, die Sie bei einer Messung finden könnten. Das ohne Mathematik, einfaches Kochrezept, ja. Anderes Beispiel, wenn Sie sich für die Energieniveaus im Wasserstoffatom interessieren, hier hingen früher mal Spektraltafeln, ich sehe gerade, die sind weg, dann würden Sie sagen, okay, ich nehme den Operator für die Energie, gucke mir an, was sind die zugehörigen Eigenwerte, das sind die Energieeigenwerte, dann weiß ich, das Atom kann nur diese diskreten Energieeigenwerte annehmen. So, und für die Drehimpulseigenwerte heißt das, ich kann, wenn ich den Betrag des Drehimpulses messe, kann ich finden entweder 0, Das wäre für L gleich 0, würde hier 0 rauskommen. Oder ich kann finden Wurzel 2h quer. Das wäre nämlich für L gleich 1. Oder für L gleich 2 hätte ich Wurzel 6h quer. Oder für L gleich 3 hätte ich Wurzel 12h quer. Nur diese Werte sind möglich. Gleichzeitig, das ist die räumliche Quantisierung, können Sie, wenn Sie einen Drehimpuls haben, nehmen wir an, Sie haben zum Beispiel den Betrag des Drehimpulses Wurzel 2h quer, da würde das L gleich 1 entsprechen, können Sie nur drei mögliche Z-Werte für den Drehimpuls finden. Da ML von minus L bis plus L läuft, kann ML für L gleich 1 nur die Werte minus 1, 0 und 1 annehmen. Und deswegen sind die Z-Komponenten des Drehimpulses eben entweder minus h quer, 0 oder h quer. Das ist die Bedeutung der Eigenwerte. Können Sie da noch eine Nachfrage zu stellen? Was ist der Unterschied zwischen Spin und Drehimpuls? Aus quantenmechanischer Sicht gar keiner. Ein Spin ist ein quantenmechanischer Drehimpuls. Wenn Sie jetzt aber klassisch denken, dann kriegen Sie ein bisschen Probleme. Also jedes Elektron im Universum, das ist wirklich völlig einheitlich, hat eine Spin-Quantenzahl von 1/2. Das heißt, Sie haben einen Betrag des Drehimpulses von h quer mal 1/2 mal 1,5 Wurzel draus. Also sowas wie h quer Wurzel 3/4 oder sowas. Das ist der Drehimpuls, den ein Elektron hat. So, und jetzt fragen Sie sich, ja, was heißt denn das, dass das Elektron hat einen Drehimpuls? Das heißt, das dreht sich irgendwie, wie ein Tennisball, Spin. Ja? Das ist nicht so einfach, weil ein Elektron gleichzeitig auch ein punktförmiges Teilchen ist. Und ein Punkt kann sich nicht drehen. Und deswegen ist Spin ein klassisch nicht erwarteter quantenmechanischer Eigendrehimpuls. Also ein Elektron oder auch ein Photon zum Beispiel, die haben Drehimpulse, die man sich vielleicht analog zu einer Rotation um sich selbst vorstellen kann. Daher kommt eben dieser Begriff Spin. Die Analogie reicht aber nicht sehr weit, weil sich eben ein Punkt nicht drehen kann. Aber ansonsten würde ich sagen, ein Spin ist nichts anderes als ein quantenmechanischer Drehimpuls. Und das ist der Grund, warum ich mir mit diesem Kapitel auch so große Mühe gebe, weil dieser Drehimpulse eben in Form von Spins später sehr wichtig werden. Die Frage war, warum ist y 1, 0 jetzt plötzlich reell und nicht mehr komplex? Ich ertappe mich dabei, dass ich immer noch über Ihre Frage nachdenke. Das ist ein bisschen ungeschickt jetzt für mich. Hier ist es so, dass ich Ihnen schon mal aufgeschrieben hatte, wie diese Funktion tatsächlich aussieht. Jetzt können wir sozusagen wettblättern, wer zuerst dieses y1, 0 findet. Ich schreibe das nochmal hin. Diese Funktion heißt irgendein Vorfaktor, nämlich 3 durch 4 Pi hoch 1/2 mal Cosinus Theta. Das heißt, diese Funktion war schon immer reell und ist es einfach und bleibt das. Da steht kein I drin, alles ganz harmlos. Okay. Also, vielleicht ist es ganz hübsch, dass wir die jetzt hier nochmal haben, weil wir können jetzt auch nochmal die Darstellung PZ angucken. Das ist diese hier. Diese Darstellung ist gerade Cosinus Theta. Sie sehen, für Theta gleich 0, zeige ich zum Nordpol, ist der Cosinus Theta 1. Das heißt, der Funktionswert ist an dieser Stelle 3 durch 4 Pi hoch 1/2. Das ist der Wert, der hier in diesem Pol angegeben ist. Gehe ich zu Theta gleich 90 Grad, hier, dann finde ich, egal für welches Phi steht nämlich in der Funktion überhaupt nicht drin, finde ich, egal für welches Phi, bei Theta gleich 90 Grad, Konsens von 90 Grad ist 0, 0. Deswegen ist es hier so teilchenbetont. Für Theta gleich 180 Grad ist Cosinus Theta minus 1 und Sie finden einen betragsmäßig hohen Wert, aber der ist eigentlich negativ, das ist hier nach unten gestellt und dass der Wert negativ ist, können Sie mit Adleraugen erkennen, weil hier noch so ein kleines Minus daneben gekritzelt ist. Das finde ich wäre eine ganz gute Übersetzung. Diese Funktion ist grafisch dargestellt so. Die Frage war, was bedeutet es, dass diese drei Operatoren h, l² und lz den gleichen Satz von Eigenfunktionen haben? Das heißt, die vertauschen miteinander. Das heißt, sie können gleichzeitig die entsprechenden Observablen scharf messen. Und das bedeutet, jetzt bin ich ein bisschen verloren in meinen Tafeln hier. Das bedeutet, ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, nehmen Sie mal die Wellenfunktion, jetzt fahre ich doch nochmal hier hoch. Nehmen wir an, Sie beschreiben Ihr Teilchen durch diese Wellenfunktion. Dann wissen Sie ziemlich viel darüber. Sie wissen, welche Energie diese Wellenfunktion hat, nämlich... Wir finden ja hier L gleich 1 und ML gleich 0. Wenn Sie sich für die Energie interessieren, dann müssen Sie nur nachgucken, dass die Energie h² durch 2 Theta 1 mal 2, also 2 mal h² durch 2 Theta ist. Gleichzeitig wissen Sie, dass y1,0 ein Betrag des Drehimpulses von h² Wurzel 2 hat. Und Sie wissen, dass die Z-Komponente LZ 0 ist, weil ML gleich 0 ist und deswegen MLH quer auch gleich 0 ist. Das heißt, Sie können alle drei Observablen Energie, Betrag des Drehimpulses und Z-Komponente des Drehimpulses gleichzeitig scharf bestimmen. Und das würden Sie abstrakt ausdrücken, dass H, L² und LZ miteinander kommutieren. Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte wieder Platz. Wir kommen zu Kapitel 9, harmonischer Oszillator. Und der harmonische Oszillator ist ein weiteres und tatsächlich vielleicht zu Ihrer Motivation unser letztes quantenmechanisches Modellsystem, was wir besprechen müssen, bevor wir dann irgendwie zu chemischen Systemen kommen. Und der harmonische Oszillator beschreibt im Wesentlichen eine Federschwingung. Also zum Beispiel, Sie haben irgendwie eine Kugel, die ist verbunden mit einer Feder, mit einer anderen Kugel und die können jetzt irgendwie gegeneinander schwingen. Und dann fragen Sie sich, ob es da irgendeinen Bezug gibt zur Chemie und den gibt es natürlich. Im einfachsten Fall hätten Sie ein zweiatomares Molekül, also Atom 1, Atom 2. Und die sind jetzt nicht durch eine Feder verbunden, sondern durch eine kovalente chemische Bindung, von der Sie noch nicht wissen können, wie die funktioniert. Und jetzt können Sie diese Atome aus der Ruhelage auslenken und dann werden die schwingen. Und diese molekulare Schwingung, die kann man sowohl spektroskopisch untersuchen, als auch quantenmechanisch beschreiben. Und das würden wir eben mit diesem Modell des harmonischen Oszillators machen. Sie kennen schon eine einfache oder eine Vereinfachung des Problems. Das würde ich Ihnen kurz grafisch darstellen. Wir hatten gerade gesagt, dass wir sowas haben wie Massepunkt M1, Feder mit einer Federhärte K, Massepunkt M2 und wir überführen das Ganze in ein System, bei dem wir eine feste, unverrückbare Wand haben, eine Feder und dann hier ein Massepunkt und Sie ahnen schon, welche Masse dieser Massepunkt hat. Richtig, das ist die reduzierte Masse μ. Und wir sehen eben, dass das Schwingungsverhalten dieser beiden Systeme das gleiche ist. Das Potenzial, was Sie hier bekommen, ein Potenzial V von x Wissen Sie, erinnern Sie sich noch an Ihren Physikunterricht in der Schule? Was für ein Potenzial hat so eine Feder? Erinnert sich noch irgendjemand? Das wäre sowas wie ein halb kx Quadrat. Wenn Sie das Potenzial ableiten, dann würden Sie sowas wie kx bekommen. Und die negative Ableitung des Potenzials ist die Kraft. Und die Kraft, die Sie bekommen bei einer Feder, ist gerade minus kx. Also Sie haben die Feder in der Ruheposition, lenken die Feder aus, dann kriegen Sie eine Rückstellkraft und die ist gerade minus k der Federhärte mal der Auslenkung. Umgekehrt, wenn Sie die Feder zusammendrücken, kriegen Sie wieder eine Rückstellkraft in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht erinnern Sie sich. Also das ist das Potenzial, was die Feder beschreibt. Beachten Sie bitte, dass wir immer noch dabei sind, ein zweiatomares Molekül zu beschreiben. Und ich würde Ihnen gerne nahebringen, dass ein solches harmonisches Potenzial, jetzt sehen Sie schon, wo der Name herkommt, dieses parabelförmige Potenzial ein halb kx Quadrat, keine gute Beschreibung für das Potenzial der Bindung eines zweiatomaren Moleküls ist. Warum nicht? Das sehen Sie sofort, wenn Sie ein zweiatomares Molekül haben. Und Sie bringen jetzt die beiden Atome weiter auseinander, dann spannt sich diese Feder und Sie bekommen eine rückstellende Kraft. Und das harmonische Potenzial sagt Ihnen jetzt, je weiter Sie die beiden Atome auseinanderziehen, desto stärker ist die rückstellende Kraft. Und das entspricht jetzt nicht Ihrer chemischen Intuition. Sie würden nämlich sagen, wenn Sie die zwei Atome eines Moleküls immer weiter auseinanderziehen und meinetwegen 5 Kilometer voneinander entfernt haben, dann würden Sie nicht erwarten, dass die rückstellende Kraft wahnsinnig groß ist und Ihr Molekül schon wieder zusammenstürzt, sondern Sie würden erwarten, dass Ihr Molekül dissoziiert ist. Okay. Das stimmt. Und Sie würden außerdem erwarten, dass es Ihnen nicht möglich sein sollte, die beiden Atomkerne dieser beiden Atome ineinander zu drücken. Auch das stimmt. Wenn Sie das ordentlich beschreiben wollen, wir werden darauf zurückkommen, brauchen Sie was, was man als Morsepotential bezeichnet. Und das ist hier auf der Tafel in Rot eingetragen. Sie sehen, dass für große Auslenkungen aus der Ruhelage, hier nach rechts hin, aus der Ruhelage XE, das Potential abflacht und schließlich tatsächlich horizontal wird. Das heißt, bei einer großen Auslenkung haben Sie keine rückstellende Kraft mehr. Flaches Potenzial, keine Kraft. Ja? Also, wenn Sie Ihre Auslenkung irgendwo in dem Bereich haben, haben Sie keine rückstellende Kraft mehr. Und Sie sehen, für kleinere Abstände als in der Gleichgewichtslage wird Ihr Potentialverlauf plötzlich sehr steil nach oben gehen. Sie bekommen eine unendlich große Kraft, die wieder Richtung Gleichgewichtslage drängt. Sie schaffen es nicht, die beiden Atomkerne ineinander zu pressen. Dieses rote Potential heißt Morsepotential. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen nur zeigen, wenn Sie sich in Ihrer Beschreibung auf kleine Auslenkungen beschränken, also irgendwo in dem Bereich hier unten, können Sie eine Taylor-Reihenentwicklung des roten Potentials durchführen und finden dann, dass Sie tatsächlich in dem Bereich hier unten Ihr Morsepotential durchaus annähern können mit einem harmonischen Potential, dieser Parabel ein halb kx Quadrat, die hier in Gelb gezeichnet ist. Und das ist sehr, sehr hübsch, weil Sie mit diesem Potential ein halb kx Quadrat sehr schön rechnen können, mit dem Morsepotential nicht mehr so gut. Und deswegen ist ein Modellsystem der harmonische Oszillator und dieses harmonische Oszillatormodell gilt eben für Molekülschwingungen bei kleinen Auslenkungen. Wie immer gilt, dass wir interessiert sind, welche Energieeigenwerte finden wir für dieses Schwingungsverhalten. Und dazu stellen wir wie immer die Schrödinger-Gleichung auf, die jetzt in diesem Fall ein bisschen interessanteren Potentialverlauf hat. Wir können schreiben minus h quer Quadrat durch 2 μ, weil wir die reduzierte Masse beobachten. Und dann haben wir d Quadrat, die Wellenfunktion Psi hängt von x ab, nach dx Quadrat Das ist der Teil für die kinetische Energie. Jetzt brauche ich noch den Operator für die potenzielle Energie. Das ist also plus kx² halbe Psi von x. Und das ist E mal Psi von x. Das ist die Schrödinger-Gleichung für diese Molekülschwingung und die kann man lösen und findet dann die Eigenfunktion Psi mit den zugehörigen Energieeigenwerten E. Damit Sie die nicht durcheinander bringen, würde ich die Psis und die Es gerne noch durchnummerieren. Das heißt, ich hätte hier die Psi-Ns, die zugehörigen E-Ns und Psi-N. Die Lösungen dieser Differentialgleichungen sind bekannt. Das sind sogenannte Hermitsche Polynome. Ich gebe Ihnen die eben einfach an. Lösungen sind Psi n von x ist gleich Normierungskonstante an mal Hermitsches Polynom hn von Alpha hoch 1/2 x mal e hoch minus Alpha x² halbe. Und diese hns hier sind die tabellierten Hermitschen Polynome. Jetzt interessieren Sie sich vielleicht noch für das Alpha. Was ist das Alpha? Alpha ist nur eine Abkürzung für k μ durch h quer Quadrat. Und zur vollständigen Lösung der Schrödinger-Gleichung würden nicht nur die Psi-Ns gehören, sondern auch noch die zugehörigen Energieeigenwerte En. Die Ens sind gegeben als H mal μ 0 mal N plus 1/2. Und sowohl für die Psi-Ns als auch für die Ens gilt, dass n Werte annehmen kann, die 0, 1, 2 und so weiter sind. Ah, jetzt fehlt Ihnen noch das μ 0. Auch das μ 0 ist einfach nur eine Abkürzung. Das ist 1 durch 2 Pi Wurzel k durch μ. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Sollte ich Ihnen erst beispielhaft Psi 0, Psi 1 und Psi 2 hinschreiben? Oder sollte ich Ihnen zuerst die grafische Darstellung zeigen? Die grafische Darstellung, okay. Das wäre die grafische Darstellung. Was erkennen Sie hier? Sie sehen hier das parabelförmige harmonische Potential. Und dann sind hier aufgetragen die Energien in Einheiten von h mal μ 0. Und Sie sehen, h mal μ 0, für, also der Energieeigenwert ist 1/2 mal h mal μ 0, 1/2 mal h mal μ 0, 2/2 mal h mal μ 0 und so weiter. Und dementsprechend sehen Sie hier horizontale Linien, bei 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 h mal μ 0. Und auf jede dieser horizontalen Linien ist jetzt die Wellenfunktion eingetragen. Und diese Wellenfunktion Psi 0, diese hier, erinnert, finde ich, so ein bisschen an so eine Sinus-Halbwelle. Stimmt nicht ganz, aber so ungefähr. Das ist in Ordnung, weil unser Potentialverlauf auch ungefähr dem Teilchen im Kasten ähnelt. Wir haben jetzt hier keine senkrechten Wände, sondern so ein parabelförmiges Potential und deswegen haben wir nicht genau Sinus-Halbwellen, aber irgendwas, was so ähnlich aussieht. Und dann sehen Sie eben, dann finden Sie für Psi 0 diese Funktion für Psi 1 die nächste und so weiter. Wenn Sie sich jetzt also fragen, wo sind hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, dann bilden Sie das Betragsquadrat der Wellenfunktion und sehen, ich habe eine große Aufenthaltswahrscheinlichkeit hier im Grundzustand in der Mitte, in der Gleichgewichtslage, während im ersten angeregten Zustand die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten hier und hier besonders groß sind und so weiter. Nur der Vollständigkeit halber würde ich Ihnen einfach mal Psi 0 und Psi 1 vielleicht aufschreiben. Also zum Beispiel Psi 0 von x wäre gegeben als Alpha durch Pi in Klammern hoch 1/4 mal e hoch minus 1/2 Alpha x Quadrat. Die Wellenfunktion Psi 1 von x wäre gegeben als 4 Alpha hoch 3 durch Pi hoch 1/4 mal x mal e hoch minus 1/2 Alpha x Quadrat. Und als letzte Funktion gebe ich Ihnen noch Psi 2 von x an. Psi 2 von x wäre Alpha durch 4 Pi in Klammern hoch 1/4 mal Klammer auf 2 Alpha x Quadrat minus 1 Klammer zu e hoch minus 1/2 Alpha x Quadrat. Die müssen Sie sich nicht merken, die sind wie gesagt tabelliert, aber Sie sollten ungefähre Vorstellungen davon haben, wie die aussehen. Sie sehen, dass wenn Sie eine quantenmechanische Schwingung beschreiben, diese nie die Energie 0 haben kann, denn der kleinste mögliche Wert, den wir finden, ist 0,5 mal h mal nü 0. Und Sie sehen, und da muss ich Ihnen vielleicht noch mal ein bisschen zeigen, was ich damit meine. Sie sehen, dass wir auch in klassisch verbotene Bereiche kommen. Das würde ich gerade eben noch mal mit einer eigenen Skizze probieren. Wenn Sie ein harmonisches Potential klassisch betrachten und bekommen dann sowas wie v von x über x, dann können Sie eine Energie festlegen, zum Beispiel hier, und können überlegen, von wo bis wo kann jetzt, ich weiß nicht, was Sie jetzt vor Augen haben, ein Skateboarder in einer Halfpipe oder eine Kugel in irgendwie so einer Kugelbahn oder sowas sich bewegen. Sie legen zum Beispiel die Kugel hier hin. Und jetzt kann die Kugel sich bewegen in diesem Potential von hier bis nach hier drüben und wieder zurück. Das heißt, der erlaubte Bereich wäre von hier bis hier. Das ist der klassisch erlaubte Bereich für die x-Werte. Wenn Sie jetzt quantenmechanisch dieses angucken und sagen, das ist zum Beispiel der Grundzustand, dann würde die Wellenfunktion für den Grundzustand irgendwie so aussehen. Und wenn Sie das Ganze jetzt, wenn Sie das Betragsquadrat bilden, dann sehen Sie, dass die Wellenfunktion zum Beispiel auch hier eine endliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit hat. Das heißt, quantenmechanisch kann sich das Teilchen mit einer kleinen, aber vorhandenen Wahrscheinlichkeit auch hier in diesem verbotenen Bereich aufhalten. Das ist gemeint bei mit dem Schlagwort, auch klassisch verbotene Bereiche weisen eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit auf, die ungleich Null ist. Vielleicht nochmal zur klassischen Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Nehmen wir an, Sie haben sich irgendwie so eine Kugelbahn gebaut, lassen so eine Kugel jetzt hier hin und her laufen, die Reibung sei null, die Kugel oszilliert ständig hier hin und her. Wie würden Sie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit beschreiben? Wo ist die Kugel am wahrscheinlichsten? Also ich stelle mir vor, Sie machen einfach sehr, sehr viele unkontrollierte Fotografien von dieser Situation. Auf welcher Position wird die Kugel auf den meisten Fotos sein? Das fand ich eine gute Beschreibung. Also die Beschreibung war, dass die Geschwindigkeit der Kugel hier unten maximal ist. Das heißt, hier unten rauscht sie wahnsinnig schnell durch, während sie hier oben die Geschwindigkeit 0 hat. Das heißt, hier ist sie ziemlich lange. Das heißt, bei einem klassischen harmonischen Oszillator hätten sie eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit in den Rändern. Das stimmt. Im quantenmechanischen Oszillator haben sie zumindest im Grundzustand hier eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Mitte. Das wäre noch so ein typischer Unterschied. Hier sehen Sie nochmal die quadrierten Wellenfunktionen mit den zugehörigen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Was Sie hier schon erahnen können, ist, dass für hohe Quantenzahlen n gleich 4 hier die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an den Rändern schon ein bisschen gestiegen ist. Und ich glaube, ich habe auch noch eine Abbildung dabei, wo Sie hier n gleich 12 sehen. Dann sehen Sie, ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an den Rändern noch mehr gestiegen. Und das beruhigt Sie auch, denn Sie würden immer erwarten, dass für sehr hohe Quantenzahlen, n gleich 1000, 10.000, 10 Milliarden oder sonst irgendwas, Sie immer mehr in die klassische Beschreibung kommen. Und genauso wäre das. Also, dritter Abschnitt: chemische Systeme. Und die Kapitelnummerierung würde einfach weitergehen mit zehntens. Das einfachste chemische System, was man sich vorstellen kann, ist das Wasserstoffatom. Und ich würde gerne zunächst mit Ihnen ganz ohne Mathematik darüber sprechen, was erwarte ich mir jetzt eigentlich von dieser quantenmechanischen Beschreibung des Wasserstoffatoms? Wir nehmen an, dass wir uns unser Koordinatensystem so wählen, oder nein, nochmal anders, ein Wasserstoffatom, nur dass wir alle über das Gleiche sprechen, besteht aus einem positiv geladenen Kern und einem negativ geladenen Elektron und sonst gar nichts. Deswegen ist es so ein schönes System. Der Kern des Wasserstoffatoms ist viel, viel schwerer als das Elektron. Irgendwie 1836 mal schwerer. Deswegen nehmen wir in der ersten Näherung an, der Kern des Wasserstoffatoms sei praktisch unendlich schwer und würde ganz in Ruhe im Koordinatenursprung des Koordinatensystems liegen. Und darum flitzt jetzt das Elektron. Und dieses Elektron wollen wir jetzt quantenmechanisch beschreiben. Das heißt, wir hätten gerne eine Wellenfunktion und diese Wellenfunktion soll uns dann verschiedene Informationen liefern. Zum Beispiel, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Teilchen wo? Welche Energieeigenwerte gibt es? Welche Drehimpulse hat das Elektron und so weiter? Das alles würden wir versuchen, in dieser Beschreibung unterzubringen. Die Wellenfunktion wäre natürlich eine dreidimensionale Wellenfunktion, weil wir wissen wollen, wo im dreidimensionalen Raum die Wahrscheinlichkeit groß oder klein ist, das Elektron zu finden. Sie ahnen schon, das sieht nach einem sehr kugelsymmetrischen Problem aus. Wir haben in der Mitte den Kern und der Raum drumherum. Deswegen werden wir das Problem in Kugelkoordinaten beschreiben, sodass wir den Abstand des Elektrons als Koordinate r und die Winkelangaben mit Theta und Phi wählen können. Genau. Und jetzt wissen Sie praktisch schon besser als ich, was als erstes kommt. Wir müssten uns irgendwie die Schrödinger-Gleichung aufstellen. Die Schrödinger-Gleichung ist im Prinzip immer der gleiche Kram. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Systemen, Modellsystemen oder jetzt dem Wasserstoffatom, die wir uns angucken, ist, dass der Potentialverlauf unterschiedlich ist. Ich darf Sie noch mal erinnern, wir hatten das freie Teilchen, da war das Potential überall 0. Wir hatten das Teilchen im Kasten, da war das Potential im Kasten 0 und außen unendlich. Wir hatten das Teilchen auf dem Ring, da war das Potential auf dem Ring 0, drinnen und draußen unendlich. Wir hatten den harmonischen Oszillator, dort war das Potential gegeben durch eine Parabel ein halb kx². Und jetzt brauchen wir ein Potential für das Wasserstoffatom. Oder mit anderen Worten, wir müssten uns überlegen, welche Kräfte wirken auf das Elektron und wie können wir die als Potential beschreiben? Welche Kräfte wirken denn auf das Elektron? Also die Antwort war, es gibt eine Coulomb-Wechselwirkung zwischen dem Elektron und dem Kern aufgrund der ungleichnamigen Ladung. Diese Wechselwirkung hängt vom Abstand ab natürlich. Sie würden sagen, dass die Anziehungskraft groß ist, wenn Elektron und Kern dicht beisammen sind, und die Anziehungskraft ist klein, wenn die beiden weit voneinander entfernt sind. Und das kann man durch das Coulomb-Potential beschreiben. Und dann habe ich eigentlich schon alles, was ich für die Schrödinger-Gleichung des Wasserstoffatoms brauche. Ich habe ein Koordinatensystem, bei dem sitzt der Atomkern im Ursprung. Und ich habe eine Abhängigkeit des Potentials vom Abstand zum Kern. Das würde ich mal eben aufschreiben. Mach vielleicht noch mal eine Analogiegeschichte. Also Erinnerung. In einer Dimension sah unsere Schrödinger-Gleichung aus wie minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat psi von x nach dx Quadrat plus v von x psi von x ist e mal psi von x. Und jetzt gehen wir in drei Dimensionen. Und dann ändert sich diese Gleichung eben zu minus h quer Quadrat durch 2m, Klammer auf, d Quadrat nach dx Quadrat plus d Quadrat nach dy Quadrat plus d Quadrat nach dz Quadrat auf psi von x, y und z plus v von x, y und z auf psi von x, y und z ist e mal psi von x, y und z. Und das können wir kürzer schreiben als minus h quer Quadrat durch 2m. Und diese Klammer hier ist jetzt gerade der Laplace-Operator, ist Laplace auf psi von x, y und z plus v von x, y und z auf psi von x, y und z ist e mal psi von x, y und z. Das ist alles noch in kartesischen Koordinaten. Und jetzt gucken wir uns das Coulomb-Potential an. Und das Potential V ist im dreidimensionalen Raum R gegeben als minus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0. Und hier kommt jetzt der Betrag des Abstands vom Ursprung hin. Und daran sehen Sie, dass es geschickt ist, in Kugelkoordinaten überzugehen. Weil sie sich in kartesischen Koordinaten den Abstand vom Ursprung r immer mühsam ausrechnen müssen, nämlich als Wurzel x² plus y² plus z². In Kugelkoordinaten ist der Abstand r einfach eine der drei Koordinaten, nämlich v von r ist minus e² durch 4 Pi Epsilon 0 r. Und damit lässt sich jetzt die Schrödinger-Gleichung für das Elektron im Wasserstoffatom schreiben als minus h quer Quadrat durch 2m Laplace-Operator psi von r, theta und phi minus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 r psi von r, theta und phi ist gleich e mal psi von r, theta und phi. Darf ich noch mal kurz nachfragen, dieses m hier, was ist das für eine Masse? Das ist irgendwie eine Masse von dem Teilchen, was wir durch diese Wellenfunktion beschreiben wollen. Welches Teilchen beschreiben wir noch mal? Was sagen Sie da oben? das Elektron. Das heißt, hier steht die Elektronenmasse. Genau, und dann haben wir eine Wellenfunktion Psi von R, Theta und Phi, die für alle drei Punkte oder für alle Punkte im Raum einen Wert annimmt. Und wenn ich die Wellenfunktion kenne, dann kann ich diese quadrieren und weiß dann, was über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons im Raum. Das Epsilon 0, das haben Sie kennengelernt, das ist so eine elektrodynamische Konstante, die eben gerade diese Coulomb-Kraft beschreibt. Also ist eigentlich nicht weiter wichtig, die gibt Ihnen sozusagen an, wie groß ist die Kraft in Abhängigkeit von Ladung und Abstand. Okay. Was haben Sie noch an Fragen? Also diese Gleichung sieht tückisch kompakt aus. Der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten ist ziemlich lang. Ich hatte Ihnen schon mal den Laplace-Operator angegeben in Kugelkoordinaten für ein konstantes R. Das war schon ein ziemlich langer Ausdruck. Jetzt ist R aber nicht konstant, sondern auch noch variabel. Das heißt, dieser Operator ist ziemlich, ziemlich lang. Das müsste man im Hinterkopf haben. Aber mir wäre es eigentlich wichtiger, jetzt nicht so sehr die Mathematik zu sehen, sondern nochmal sicherzustellen, dass Sie verstanden haben, was wir machen wollen. Kern, Elektron drumherum, Elektron wird durch eine Wellenfunktion beschrieben. Ich stelle die Schrödinger-Gleichung auf. Für die Schrödinger-Gleichung brauche ich das Potential, das auf das Teilchen wirkt. Das Potential ist ein Coulomb-Potential. Das steht hier. Das Coulomb-Potential ist kugelsymmetrisch, deswegen gehe ich in Kugelkoordinaten und dann kann ich die Schrödinger-Gleichung in Kugelkoordinaten mit diesem Potential schreiben. Daraus, diese Schrödinger-Gleichung kann ich lösen und dann kenne ich die Eigenfunktion Psi in drei Dimensionen, die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator, mit denen ich dann mein Elektron im Wasserstoffatom beschreiben kann. Okay. Nur mal der Neugierde halber, da kommen dann ja auch irgendwelche quantisierten Energieeigenwerte raus. Ich sage Ihnen jetzt schon mal das Ergebnis, da kommt sowas raus wie minus 13,6 Elektronenvolt durch n Quadrat. Haben Sie das schon mal irgendwo gehört? Nein. Okay, niemand. Großartig, dann sind Sie wahrscheinlich noch faszinierter, wenn Sie das zum ersten Mal sehen.